Monday, Monday, was für ein verregneter Tag. Wir wollen uns aber nicht übers Wetter beschweren und auch nicht übers Wetter beklagen. Wir wollen heute mal über Erinnerungen reden, wie schwierig das ist mit dem kollektiven Gedächtnis, mit der Erinnerung, die verwischt, die medial überladen ist. Und da gab es ja am Wochenende einiges zu erinnern. 50 Jahre Mauerbau, 13. August. Und einer, der fremdgegangen ist und Fernsehen gemacht hat, ohne mir Bescheid zu sagen, und nach Berlin gefahren ist und bei Füchs an der einen oder anderen Talkrunde teilgenommen hat, ist Sergej Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Sie haben Fernsehen gemacht am Wochenende?
Ja, die Kollegen waren so freundlich, haben eingeladen und es waren ja viele Dokumentationen, die an dem Tag in dem Kanal liefen. Der ist ja dafür bekannt, dass er mit ruhigem Ton Geschichte bringen kann und das musste ja einiges erläutert werden und da ist es selbstverständlich, dass jemand auch aus dem Osten dabei war.
Ja, und schön ist ja, dass dort in diesem Kanal auch mal ein längerer Wortbeitrag auch möglich ist, dass man sich in Ruhe mal unterhalten kann. Und das ist ja eigentlich nötig beim Thema Mauerbau, beim Thema deutsche Teilung. Und trotzdem haben wir das Phänomen, dass Erinnerungen verwischen und medial aufgeladen sind. Also ich habe so manchmal das Gefühl, ich erinnere mich nur an das, was ich in Dokumentation gesehen habe, obwohl ich ja in der Zeit gelebt habe.
Ja, ich glaube, es wiederholen sich die gleichen Fehler, die wir schon aus DDR-Zeiten kennen. Da war auch alles schwarz und weiß und die einen waren die Guten, die anderen waren nur die Bösen. Und da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht schon wieder passiert. Auch in diesen Dokumentationen spielen natürlich Menschen, die schwer gelitten haben in dieser Zeit, eine große Rolle. Die Mehrzahl der Menschen hat sich irgendwo arrangiert, hat sich eine Nische gesucht, sodass, sag ich mal, die DDR nicht nur schwarz und weiß war, sondern sie war vor allem grau in vielen Schattierungen und jeder kann da seine eigene Geschichte reinpassen.
Ich erinnere mich ja an Geschichten, dass die Möglichkeit, Kritik zu äußern, ja auch zu DDR-Zeiten da war und oftmals die einfachen Menschen, also die Arbeiter, hatten es ja leichter. Die konnten ruhig mal den Mund aufmachen in den Großbetrieben, weil die hatten ja weniger zu verlieren. Aber das war dann natürlich bei den Intellektuellen, bei den Leuten, die Karriere machen wollten, schwieriger, oder?
Ja, das ist sicherlich so. Also natürlich konnte man nicht auf die Straße gehen und jetzt das Abdanken von Honecker oder jemand anders fordern. Aber tatsächlich, die Arbeitskräfte waren knapp und solange man nicht das Grundsätzliche in Frage stellte, sondern knurrte und möglicherweise den Parteisekretär darauf verwies, dass er doch bitte seines Weges gehen sollte, das ging einigermaßen. Ich glaube, mancher dankt heute auch gerade an der Maschine, dass die Situation heute eine ganz andere ist, einem Geschäftsführer etwas zu sagen, was dem nicht gefällt, fällt vielleicht sogar viel schwerer, weil man einfach befürchten muss, dass man den Arbeitsplatz verliert.
Jetzt wird immer über die Mauer gesprochen, aber die Mauer ist ja, ja, sag ich mal, das Symbol für die deutsch-deutsche Grenze, aber es fokussiert sich alles so sehr auf Berlin, aber die meisten Menschen, die in der DDR gelebt haben, haben ja die Mauer entweder gar nicht gesehen oder hatten ja, wenn, ja gar keine Berührung mit dieser deutsch-deutschen Grenze, oder?
Naja, diese Mauer ist natürlich zum Synonym geworden dafür, wie Politik scheitern kann. Gar keine Frage. Erstens gab es die Mauertoten. Die Zahl ist etwas über 130. Das hat natürlich eine große abschreckende Wirkung gehabt. Jeder im Land kannte das. Dann war das die Mauer natürlich Synonym für die Grenze insgesamt. Das heißt also letztlich hat man dann die Grenze zwischen Thüringen und Hessen auch dann letztlich mit Untermauer verbucht. Und zweitens war sie natürlich ein ganz sichtbares Zeichen dafür, wie eine Gesellschaft scheitert. Das heißt, die DDR war ja angetreten, besser zu sein, eine gerechtere Gesellschaft zu sein und hat dann ihre eigenen Menschen eingemauert. Das ist ja auch ein Dilemma der Linken heute, auch in der Linken oder in der vormaligen PDS, dass man einfach einen Teil von ihnen nicht versteht, dass man selbst einen sehr großen Schaden dieser anderen Idee eine Gesellschaft zugefügt hat.
Das können ja die junge Generation gar nicht mehr verstehen, die dann fragen, was, ihr durftet nicht wegfahren, ihr durftet nicht reisen, ein Land hat euch verboten, dort und dorthin zu fahren. Das ist ja sogar schwer, jetzt nach über 20 Jahren, das zu erklären. Was kam denn so für Fragen? Waren Sie der einzige Ostdeutsche oder Ostdeutsch-Sozialisierte in diesen Runden?
Es ist ja wie immer so, man sucht verschiedenste Partner zum Gespräch. Der andere war ein Historiker, der selbst im Westen geboren ist, also die DDR nur aus Schulbüchern kennt. War vielleicht auch interessant zu sehen, wie eine jüngere Generation das alles bewertet und natürlich jemand, der sich historisch einfach damit beschäftigt hat, etwas zu erzählen. Also ich glaube, es ist das gute Recht der Jugend auch, sagen wir, nicht alles, was die Alten gemacht haben, nun im Detail wissen zu wollen. Aber es ist nicht ganz einfach, diese Geschichte zu erzählen, weil tatsächlich die Bezugspunkte fehlen. Ich erinnere mal auch an die DDR-Zeiten, fast jede Schulklasse im Alter von 13, 14 Jahren, Jugendweihe, ist dann hier in unserem Raum aus Erfurt oder aus Gotha nach Buchenwald gefahren. Die Kinder haben das gesehen gehabt, hängen geblieben ist bei vielen nicht gerade etwas. Das heißt, wir müssen sehen, auch das starke Beschäftigen mit der Mauer, das wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen hatten, die sind ja fast in keinem Fernsehsender an dem Thema vorbeigekommen, auch das führt nicht dazu, dass die Geschichte dann besser haften bleibt. Also wir haben viel zu tun.
Was sind so die typischen Fragen, die kamen? Wofür waren Sie denn der Experte? Ging es da eher um den Alltag, um die Bewältigung oder auch um die Erinnerung, die er irgendwie verwischt, wie wir eingangs gesagt haben?
Ja, ich glaube, es war wichtig, dass jemand dabei war, der auch das normale Leben bis zu einem gewissen Grad kannte. Denn die meisten Zeugen, die heute in Dokumentation auftreten, haben natürlich entweder einen spektakulären Fluchtversuch hinter sich oder haben in Bautzen gesessen oder haben dann im Widerstand gestanden, also haben mit dazu beigetragen, dass die Wende kam. Das ist nur aber ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung gewesen. Ein Großteil hatte sich zurückgezogen oder arrangiert, machte seinen Alltag und versuchte nicht anzuecken. Und natürlich zu schauen, wie diese Menschen gelebt haben und ob das heutzutage noch nachwirkt, das ist schon spannend. Allein die Tatsache, ich bin gefragt worden, ja, Studium, das war sehr schwer, wenn man nicht politisch auf Linie war. Nun, sage ich es mal, Angela Merkel hat studiert, Dieter Alters hat studiert, Platzek hat bei uns hier in Ilmenau studiert. Das heißt, natürlich konnte man auch als ganz normaler Mensch studieren. Es gab aber auch Fälle, mein Schwager beispielsweise durfte nicht in den 50er Jahren studieren und ist als einziger aus der Familie dann in den Westen gegangen, was für den jungen Mann allein dort auch nicht ganz einfach war. Das heißt, die Geschichten waren sehr mannigfaltig und man muss heute immer wieder darauf hinweisen, dass es eine ganze Breite von Geschichten gab.
Mhm. Nochmal zur eigenen Erinnerung, das ist ja dann immer die Frage der Deutungshoheit, die fängt ja bei den Familienfeiern an, wo dann die Fragen kommen, warum habt ihr das einfach so ausgehalten, warum habt ihr das geduldet, warum wart ihr so duldsam, habt ein bisschen gemurrt und habt einfach so euer Leben geführt, wo dann oftmals ältere Familienmitglieder sich angegriffen fühlen und sagen, naja, wir hatten doch unsere Kinder, wir mussten uns da einrichten, was sollten wir denn machen? Wir mussten halt damit leben. Da habe ich das Gefühl, dass da noch viel Emotion dabei ist und dass das noch nicht verarbeitet wurde von der Generation, die möglicherweise den Mauerbau und diese Teilung noch miterlebt hat.
Ja, Sie müssen aber auch sehen, die DDR war zu unterschiedlichen Zeiten natürlich auch anders. In den 50er Jahren sind Menschen noch willkürlich zum Teil kurz nach dem Krieg verhaftet worden, sind auch zum Teil deportiert worden nach Workuta oder irgendwo in andere Lager in Russland. Das war in den 70er oder 80er Jahren schon nicht mehr der Fall, zumindest eher selten. Da gab es Krisen, wie die um Biermann herum, als er ausgebürgert worden ist. Aber insgesamt haben Menschen natürlich nicht jeden Tag mit Schikane, mit Krieg, mit Zerstörung, mit Vernichtung, also wie in der Zeit des Nationalsozialismus zu tun gehabt. Das heißt also, da wird, glaube ich, etwas auch zugespitzt, der Einzelne in Haft genommen für eine politische Entwicklung, die er selbst oftmals so in dieser Form gar nicht erlebt hat. Man konnte nicht fahren, man wusste genau, dass man an bestimmten Stellen die Klappe halten musste, wenn man nicht Schwierigkeiten bekam. Aber, sag ich mal, das spielte natürlich nicht jeden Tag in den Alltag hinein. Und insofern verstehen die Menschen auch oft nicht, wenn sie dann so konfrontiert werden mit so harten Fragen. Ich glaube aber auch, die jüngere Generation hier bei uns ist eigentlich relativ differenziert. Es hängt sehr davon ab, wie die Menschen nach der Wende Fuß gefasst haben. Also jemand, der nach wie vor Schwierigkeiten hat, der vielleicht 20 Jahre arbeitslos war oder ABM-Stellen hatte, der sieht natürlich diese Wende und die Zeit danach und die Zeit davor anders als jemand, der sehr erfolgreich ist und heute ein schönes Häuschen hat mit zwei Autos.
Ja, wir fangen dann ja an zu predigen über die Freiheit, weil wir die andere Seite erlebt haben, die nicht vorhandene Medienfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit eben eingeschränkt gespürt haben und wissen, das als hohes Gut zu schätzen, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass es Freiheit und Demokratie gibt, wobei man sich über den Begriff Freiheit natürlich nochmal streiten könnte. Es ist ja auch, wenn vieles schwierig läuft, ja doch ein anderer Zustand jetzt. Ist das legitim, dass wir die Alten nämlich predigen und sagen, Leute, ihr wisst ja die Freiheit gar nicht zu schätzen?
Herr Rose, welcher Jahrgang sind Sie eigentlich?
Als 66.
Das ist doch schon noch jung. Das heißt, Sie haben ja nur in sehr jungem Alter das Ganze mitgemacht. Nein, also ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht nur schwarz-weiß malen, was verständlich ist. Und wir müssen sehen, die Menschen hier im östlichen Teil haben einen schweren Bruch in ihrem Leben so oder so miterlebt. Das heißt, wir haben eine Erfahrung, die meisten im Westen nicht haben. Das macht uns aber auch reicher. Es ist nicht nur so, dass wir dadurch, angeschlagen sind. Wir wissen, dass vieles von dem, was heute auch offiziell gedacht oder gesagt wird, so vielleicht nicht funktioniert und auch nicht zu verordnen ist. Denken Sie allein an die Diskussion hier in Erfurt über den Papstbesuch. Also ein Großteil der Bevölkerung steht dem neugierig, aber auch distanziert zum Teil gegenüber und sagt, naja, muss das sein, das viele Geld, vieles, was damit zusammenhängt. Das heißt, man lässt sich auch nicht mehr so ohne weiteres eine offizielle Meinung verordnen. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist auch eine Art von demokratischer Reife, die vielleicht woanders in Deutschland nicht so da ist.
Jetzt haben Sie den Papstbesuch angesprochen. Das ist ja das Stadtthema schlechthin in Erfurt.
Ich glaube, das Stadtthema schlechthin ist der Umbau des Angers und dass der Gagarinring immer verstopft ist und man viele Sachen, die man nicht erreichen will, nicht mehr erreichen kann.
Ja, das vielleicht auch, gibt wahrscheinlich mehrere Stadtgespräche, aber das ist natürlich, wir lassen es mal, ich weiß nur, dass dann Leute sagen, ich darf gar nicht auf Arbeit in der Zeit und da sind Scharfschützen auf dem Dach und so weiter. Das ist ein Thema, was die Leute schon bewegt, oder?
Sicherlich ist auch richtig, es ist auch unbequem, zum Teil, wenn man selbst sagt, ja okay, was habe ich damit zu tun, dass da jemand kommt, warum muss ich dann zu einer bestimmten Zeit an einer Stelle sein oder nicht dort durchlaufen können. Das gehört aber etwas dazu. Ich meine, wir müssen sehen, dass wir uns nicht provinzieller geben als Provinzen sind. In größeren Städten ist das an der Tagesordnung, wenn der Besuch international da ist, dass da auch mal gesperrt wird. Die Frage ist, nutzen wir das Ganze als Chance? Können wir Thüringen so präsentieren, dass wir sagen, okay, hier hat etwas Wichtiges stattgefunden. Der Papst ist hier nicht nur hergekommen, um seine Schäfchen zu treffen, sondern hat auch etwas Wichtiges gemacht. Das wäre gut. Und auf der anderen Seite muss man auch genau nochmal hinschauen, ob man auch Druck machen muss. Die katholische Kirche hat ihre innere Diskussion. Ich weiß das von vielen, die selbst in der katholischen Kirche sind, die auch zum Teil, ja zum Beispiel mit der Rolle der Frau in der Kirche, in der katholischen Kirche oder mit dem Zölibat oder mit solchen Sachen nichts anfangen können. Das heißt, da muss auch eine Veränderung stattfinden. Und es ist richtig, wenn man im Vorfeld immer wieder darauf hinweist, da muss ich was tun und Herr Ratzinger muss was tun.
Haben Sie am Wochenende den Artikel von Herrn Schirmacher gelesen, Herausgeber der FAZ? Da ist eine interessante Diskussion. Der sagt, der zitiert hat einen Kollegen, konservativen Kollegen aus England. Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat und der am bürgerlichen Lager zweifelt.
Ja, das ist jetzt, sag ich mal, vieles, was da an dieser Stelle immer polemisch in die Diskussion geworfen wird, überspitzt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Wir haben eine rasant Entwicklung in dieser Welt. Schauen Sie allein die Finanzmärkte an. Es werden ganz grundsätzliche Dinge in Frage gestellt. Und wir müssen ja auch sehen, so eine Krise kann doch wirklich dazu führen, dass wir alle eine Erschütterung erleben, wie wir sie uns nicht erhoffen. Das heißt also, ich würde nicht zweifeln, die Welt verändert sich und die Konservativen haben natürlich das Problem, dass sie die Geschwindigkeit nicht mögen. Die möchten bitte etwas sehr langsam in seinen Übergängen sehen. Das findet nicht mehr statt. Heute haben wir eine enorme Geschwindigkeit und Beschleunigung, die viele Menschen schwer verkraften.
Ja, also ich frage das deswegen, weil wenn der erzkonservative Charles Moore, der also Thatcher-Biografie geschrieben hat, der wirklich also immer so die erzkonservative Ideologie hinterher, also das gepredigt hat fast, der sagt, ich fange langsam an zu glauben, dass die Argumentation der Linken richtig ist und dass ich an meinem Weltbild zweifle. Und wenn man das runterbricht auf Deutschland, haben wir die Erwin-Teufel-Diskussion mit der CDU. Die CDU ist ja in einer Glaubenskrise.
Nein. Wir müssen aufpassen. Wir haben Sommer, es wird diskutiert über vieles. Das ist richtig so. Heutzutage ist jede Woche etwas eine Krise und nächste Woche ist es schon wieder vergessen. Ich glaube, die Mehrzahl der Menschen kennt diesen Beitrag in einer Sonntagszeitung von Erwin Teufel gar nicht. Muss es auch nicht kennen. Ich glaube, wir kommen bis jetzt durch eine schwere Finanzsituation in dieser Welt halbwegs vernünftig durch. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst ständig erzählen, dass wir kurz vor der Katastrophe stehen, dann tritt sie ein.
Das glauben Sie? Weil wenn ein Banker selbst sagen, das ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das dann eher Polemik oder glauben Sie, dass es...
Naja, ich sage mal, ich glaube schon, dass das die schwerste Krise war. Wir haben sie halbwegs gemeistert, wir haben aber daraus keine vernünftigen Lehren, aber auch keine Entscheidungen gezogen. Und ich sehe auch auf der anderen Seite, dass einige Leute sich daran die Hände wärmen. Schauen Sie mal in Amerika, wie die Konservativen, die ja unter Bush mit wesentlich dazu beigetragen, dass es so weit kam, heute wieder dastehen und sagen, das ist alles nicht wahr, wir brauchen weniger Staat, wir brauchen weniger Regulierung, während zur gleichen Zeit in der ganzen Welt alles kaputt geht und die Spekulanten das Geld verdienen. Das geht einfach nicht, das heißt, das müssen wir schon ändern.
Jetzt haben wir noch den Sprung über den großen Teich geschafft nach Amerika. Jetzt haben wir die Runde geschlagen und sind wieder in Erfurt gelandet und wünschen uns, dass es eine schöne sonnige Woche ist. Und die wünsche ich Ihnen auch, Herr Lochthofen, eine sonnige, schöne Sommerwoche, falls es das noch gibt.
Das sieht noch nicht so aus da draußen. Heute kann man erstmal gut arbeiten bei dem Wetter.
Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Arbeiten und wir hören, hoffe ich, Sie nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Das war Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Jawohl, gleichfalls. Schönen Tag.